Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 105 des Freelancer-Podcasts. Heute wieder mit einem Gast, und zwar ist Maria Monikow bei mir. Hi Maria.
Hallo.
Maria, magst du dich einmal unseren Hörern vorstellen?
Ja, ich bin Maria und ich arbeite jetzt seit 4 Jahren als freie Autorin und Texterin. Und genau, in Berlin. Und ich wusste tatsächlich schon, dass ich mit 5 Autorin werden wollte.
Boah, das sind alle. Das ja das Dream-Szenario.
Voll. Ich habe das irgendwie alle anderen haben geschrieben, ich möchte Prinzessin werden oder Feuerwehrmann, so dieses Typische. Und ich habe immer so Autorin.
Und du gleich voll realistisch schon.
Ja, genau. So mega Entrepreneur, so nein, ich werde Autorin. Naja, und dann haben mich natürlich alle belächelt. Aber für ungut, ich bin es trotzdem geworden. Ne? Ich bin 28 und trotzdem Autorin geworden.
Aber auch geil, dass du belächelt wirst für deine Wahl als
ja,
Autorin.
Ja, oder?
Und die anderen,
oder
ja.
Prinzessin. Voll, oder?
Ja. Die Mädels wollen doch alle Meeresbiologin auch irgendwann werden in dem
genau,
Alter,
genau. Ja, voll. Also, nee, bei mir hat es geklappt. Keine Prinzessin, aber Autorin. Und ja. Ich habe damals irgendwie schon so voll die Leidenschaft entwickelt, irgendwie lesen, und ich wollte sofort anfangen zu schreiben, und ich habe sofort irgendwie gemerkt im Deutschunterricht, das ist das, was ich machen möchte. Das fasziniert mich irgendwie total, mich dadurch auszudrücken und irgendwie durchs Schreiben irgendwie so eine ganz andere Dimension, so eine Welt einzutauchen und etwas zu kreieren, so eine ganz andere Form von Kommunikation. Das hat mich schon sogar als Kind fasziniert, jetzt immer noch. Das ist irgendwie nicht weggegangen, die Leidenschaft, ja.
Hast du schon ein eigenes Buch geschrieben, so, was vielleicht jetzt nicht draußen ist, ne, aber so für dich?
Also ich bin dabei. Es ist ein sehr, sehr anstrengender Prozess. Mhm. Aber das ist schon etwas, was ich auf jeden Fall verwirklichen möchte, ein eigenes Buch zu schreiben. Mhm. Ich habe sehr, sehr viele Artikel rausgebracht und sehr, sehr viel, also mit genau, das werde ich wahrscheinlich gleich noch zu erzählen, aber auch mit Filmen, also Filme geschrieben und Drehbücher geschrieben. Aber ein eigenes Buch, das ist schon, ja, also in einem Verlag rausgebracht, das ist so mein, das wäre so mein Traum, ja. Aber das ist halt ein sehr, sehr schwieriger Prozess, weil ein Artikel ist für mich in dem Sinne einfach zu, sag ich mal, der Prozess ist einfacher, weil du eine kurze Geschichte schreibst, und ein Buch ist ein sehr, sehr anstrengender, langer Akt sozusagen, weil du sehr, sehr lange mit dir konfrontiert bist, jeden Tag davor sitzt, jeden Tag schreibst. Und ja, manchmal ist es, weil du schreibst, immer die ganze Zeit mit dir selber beschäftigt sein, nicht so gut, ne? Mit deinen inneren Dämonen, deinem Monolog, ne? Und da muss man schon irgendwo sich so ein bisschen mit seiner Perfektion kontrollieren. So, wann schreibt man jetzt einfach weiter oder geht man wieder zurück oder geht man vor, ne? Es ist so sehr, sehr interessant irgendwie so für einen selbst.
Würdest du von dir selbst sagen, dass du Perfektionistin bist?
Ja, absolut.
Okay, dann, das ist natürlich der Albtraum, wenn du dann ein Buch schreibst oder so. Oder generell jedes Projekt.
Genau.
Bis das dann mal draußen ist.
Voll. Ja, aber es ist so ein Selbstkonflikt die ganze Zeit, ne? Weil du, du lernst dich selber dadurch total kennen, wenn du schreibst und die ganze Zeit mit dir selber konfrontiert bist. Aber es ist auch sehr, sehr interessant zu wissen, jetzt schludere ich wieder in so diese Perfektion ab, und dann, okay, wann ist es jetzt genug? Also reicht es jetzt, so 80% zum Beispiel, sei es in allen Arbeiten, die ich schreibe, oder auch für einen Kunden als Texterauftrag, 80% gebe ich das jetzt ab, oder gebe ich jetzt wieder 100? Also man muss sich so sehr, das ist eine sehr interessante, irgendwie so eine Balance zu finden, ne? Also auch an sich irgendwo. Wann reicht es jetzt und wann muss ich jetzt irgendwie noch mehr pushen? Also ja, ich finde, das geht irgendwie in allen Freelancer-Berufen so.
Ja, stimmt, kann man auch wieder auf alles übertragen.
Absolut, absolut.
An sich tun auch immer alle so, als wenn so die Branchen das total, ja, das kann man ja nicht anwenden, weil das ist, meine Branche ist komplett anders und so. Mhm, aber eigentlich, zumindest in diesen digitalen Bereichen, ist alles ziemlich, ziemlich gleich.
Ja, voll.
Habe ich den Eindruck zumindest.
Ja,
so,
ja, ne? Ja, voll.
100 Interviews, dann ja nicht ganz, aber wir haben ja schon mit vielen Leuten hier gesprochen. Es, an sich erzählen die Leute immer wieder die, nicht die gleichen Sachen, aber zumindest findet man immer wieder bestimmte Elemente, die in der Selbstständigkeit einfach gleich sind, egal was
ja,
man macht.
Ja, absolut, absolut. Ja. Mhm. Sei es also auch kreativer Beruf oder also einfach als Selbstständiger, wenn du alleine, sehr, sehr viel alleine arbeitest, so mit sich selber konfrontiert sein, dass man nicht irgendwie, dass man so ein gesundes Maß findet an Perfektion, aber auch ein gesundes Maß davon, okay, irgendwie an Selbstdisziplin, glaube ich. Ne? Also so ein Mittelweg irgendwo. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Vor allem, wie gesagt, in kreativen Berufen, wo gleichzeitig man einen sehr hohen Anspruch hat, aber auch ja, man sich irgendwie nicht selbst auffressen will. Ne? Also du willst ja irgendwie noch diese gesunde Balance behalten.
Vor allen Dingen gibt es dann ja auch noch die Deadline, die die Perfektion dann oft killt. Ne?
Genau, also, richtig. Richtig, die gibt es auch noch.
Wenn du so einen Verlag dir zum Beispiel auch für ein Buch suchen würdest, die sitzen dir dann ja auch im Nacken, oder? Ich kenne mich nicht gut aus damit. Aber
Die haben dann auch Deadlines. Ich habe viele Freunde, die schon Bücher geschrieben haben, genau. Und ist überhaupt nicht, es klingt alles so fantastisch. Ich habe mir das auch alles so schön vorgestellt. Ich habe gedacht, ja, schreibe ich irgendwie so meine Kolumnen für so Zeitschriften, dann chill ich da irgendwo in einem Berliner Café mit meinem Latte Macchiato und schreibe dann in meinem Laptop so Pustekuchen.
Ach, das machen die alle in diesen Berliner Cafés, die schreiben
genau,
alle Bücher.
Richtig, genau, ja. ist aber leider nicht so, weil überhaupt nicht so elegant und charmant, wie ich mir das vorgestellt habe. Also richtig Deadlines und dann nochmal Korrektur und dann nochmal alles. Und dann, das ist halt die Sache. Also man muss halt, das habe ich auch verstanden, am Anfang habe ich mir so viel Liebe auch so reingegeben in jeden Text und so ganz, ganz lange gesessen. Aber irgendwann muss man einfach davon Abstand nehmen. Also nicht komplett, es muss quasi immer noch sehr, sehr viel man sollte sich schon mit seinem Text oder grundsätzlich mit seiner Arbeit zugehörig fühlen, aber einfach, dass man davon auch Abstand nimmt und einfach sagt, okay, sag ich mal so, weniger das persönlich nimmt, sag ich mal, ne? Also, dass man einfach so das als Arbeit sieht und dann einfach dann Deadlines befolgt und so ein bisschen, Abstand nehmen.
Das ist dann die Gefahr des Kreativen wahrscheinlich, dass man zu viel in so ein Kundenprojekt reingeben will, zu viel von sich selbst dann auch und dann aber irgendwann nach den ersten drei Projekten merkt, okay, wenn ich das in diesem Pensum weitermache, dann...
Genau.
Und aber dafür halt gibt es ja dann eigene Projekte, oder?
Genau, also, und dann gibt es eigene Projekte und dann muss man so ein bisschen das Gleichgewicht finden zwischen sehr, sehr spannenden Projekten irgendwie, aber auch, sag ich mal, vielleicht trockeneren Projekten und dann schauen, okay, dass man für sich so das reguliert. Und das ist auch etwas, was ich total gelernt habe, so mit der Zeit, irgendwo für mich das so ein bisschen, dieses Gleichgewicht herzustellen. Also, also so kreativer Beruf, das ist das, was ich vielleicht selber machen möchte oder irgendwie Projekte, die ich selber mehr investieren möchte und dann vielleicht irgendwie ein bisschen weniger in Projekte zu geben, also 100%, quasi das, was als ausreicht, ne? Also
es ist dieser schmale Grat wieder, ne?
Das genau. Das ist ja das, aber das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall gelernt habe. Das habe ich auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel am Anfang, als ich ich habe direkt nach dem Studium angefangen. Also ich habe Multimedia und Kommunikation studiert in Bayern und habe dann Drehbuch in Berlin studiert und habe also quasi nach meinem Studium angefangen, erstmal Praktikum zu machen, Spiegel TV und Sat.1 und habe dann gemerkt, okay, das ist ganz interessant, wie man so am Anfang noch gar nicht richtig weiß, was man machen soll und dann so ein bisschen ausprobiert und guckt und okay, was ist das jetzt oder was ist es nicht und was ist so das, was man machen möchte eigentlich. Und ich finde, das ist ganz interessant, so dieser Prozess mit den Jahren, wo man sich eigentlich auch gar keinen Stress machen sollte. Weil ich habe am Anfang so gedacht, jetzt muss ich wissen, was ich machen möchte. Also quasi, ich wusste, okay, ich will schreiben. Mhm. Aber nicht wie, in welcher Form und wie man mit Geld verdienen und in welche Richtung und wie soll man jetzt irgendwie einfach da losgehen dafür. Und dann quasi mit der Zeit einfach auszuprobieren und zu gucken, wo ist das Richtige. Und dann habe ich quasi mit nach dem Studium gemerkt, okay, es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten, einfach durchs Ausprobieren und Schauen und einfach zu, verschiedene Arbeiten ausprobiert und verschiedene Praktika gemacht und alles Mögliche.
Hm. Sich selber auch Raum lassen überhaupt dafür. Ne?
Genau. Und Zeit auch. Und das ist halt wieder auch so die Perfektion. Ja. Sich, einfach so ein halbes Jahr oder so Zeit genommen in Ruhe und überlegt, jetzt nehme ich mir erstmal Zeit dafür, genau mich zu orientieren und das ist auch okay dafür, ne? Also.
Ja, man ist da selbst, glaube ich, sein größter Kritiker Feind, auch, aber Feind, genau, der einem so letztlich überlegt, also legt man sich diesen Druck auch oft selber auf. Ich kenne das
auch. Ja.
Dass man das jetzt schaffen muss, dass diese Sachen jetzt fertig sein muss und dass man sich so unnötigerweise so ein so musst du es machen Weg aufzeichnet und dann im Laufe des Ganzen merkt, okay, das wird halt so nicht hinhauen, dass es so diesen perfekten, geradlinigen, okay, so klappt das Weg, sondern man verändert sich ja, ja auch.
Voll.
Gerade wenn man so früh weiß, worin man ungefähr gehen will. Das wusste ich, ich wusste das auch sehr früh und habe dann, ne, man orientiert sich dann schnell an Sachen und denkt, okay, so muss das laufen und dann stellt man fest, okay, die Realität sieht eigentlich ganz anders aus.
Ja, absolut, absolut. Ich glaube, das ist etwas, was man als Selbstständiger schon, also man muss irgendwo Charakterstärke haben, würde ich schon sagen. Oder beziehungsweise muss man sich, oder also Charakterstärke, man muss sich selbst sehr, sehr gut kennen. Und das, um diese, also Disziplin, das ist halt alles, ja, das kann man lernen und alles, aber man muss sich selber sehr, sehr gut kennen, damit man auch mit schwierigen Phasen konfrontiert ist. Und man muss wissen, dass ja eben in solchen Situationen, wie man umgeht, also ich finde, man als Freelancer muss man schon irgendwo eine gewisse Stabilität im Charakter aufzeigen, schon. Ja.
Durchhaltevermögen auf jeden
Durchhaltevermögen,
Fall.
Durchhaltevermögen, genau.
Das brauchst du auf jeden Fall. Sonst ist es halt schwierig. Ja.
Flexibilität,
weil man schnell und alles. Man knickt schnell ein, dann kommen die erste Sache und
voll.
Dann, okay, was für mich.
Ja.
Wir fangen mal ganz vorne nochmal an.
Wie, ja, genau.
Wie kam es denn eigentlich zu deiner Selbstständigkeit? Was war der Auslöser?
Genau, also ich hatte ja schon erzählt, dass ich relativ früh wusste, ich will schreiben. Für mich war es noch schwierig einzuordnen, in welcher Form und was für Möglichkeiten gibt es. Und das Interessante war, also das Gute eigentlich, dass ich mit meinen Eltern, also quasi meine Eltern sind beide auch selbstständig. Meine Mutter ist Modedesignerin und mein Vater ist Ingenieur. Also nicht aus meiner Branche sozusagen, aber ich bin von Kind auf habe ich gemerkt, okay, so funktioniert es. Ich habe gesehen, wie sie arbeiten. Ich habe gesehen, wie mein Vater die Buchhaltung macht und quasi steuern. Und das war für mich alles nicht so, also ich hatte nicht so eine krasse Panik davor irgendwie. Also ich es war, ne, wenn man damit aufwächst, ist es irgendwie so, okay. Und dann nach meinem Studium war ich immer noch so ein bisschen so, okay, ich will immer noch Autorin werden, weiß immer noch nicht wie. Und dann habe ich, wie gesagt, diese Praktika gemacht und habe gemerkt, okay, ich liebe es, wie gesagt, in der Kombination mit Film und Fernsehen zu arbeiten. Und es war auch alles super cool, im Dokumentarfilm, Nachrichtenbereich, journalistisch zu arbeiten, also investigativ, total mein Ding und das Schreiben quasi dafür, also der Skripte und der Drehbücher und alles, also ne, wenn man Interviews führt, aber nicht festangestellt als Praktikum. Also es kam für mich überhaupt nicht in Frage, weil das ist für mich genau das Gegenteil von Schreiben, weil es nicht Freiheit ist und Schreiben ist für mich Freiheit. Und für mich jeden Tag in ein Büro zu kommen und selbst wenn der Job irgendwie interessant war, war es für mich einfach ging gar nicht. Also ich habe gemerkt, okay, das war jetzt spannend, aber nicht in der Form. Und dann habe ich quasi ein halbes Jahr diese Praktika gemacht und überlegt, okay. Dann habe ich danach noch ein anderes Praktikum gemacht in einem, das war eine Zeitschrift, auch wieder, okay, das ist genau mein Ding. Ich möchte schreiben, aber wieder nicht festangestellt. Und hätte sogar auch die Möglichkeit gehabt, eine Festanstellung, habe aber wirklich abgesagt, weil ich einfach mich nicht sehe in diesem Raum. Und ich einfach merke, dass meine Inspirationen einfach fehlen. Also ich fühle mich total irgendwie eingepresst und ich brauche halt einfach diese Flexibilität, irgendwo anders zu sein, da irgendwie rauszugehen. Und ich finde diese Situation so seltsam, nebeneinander zu sitzen und zu schreiben und kreativ zu arbeiten, weil für mich so kreative Arbeit eben nicht funktioniert. Also es ist keine Freiheit für mich. Ich muss irgendwie raus in ein Café oder mal eine Pause machen oder ich habe auch tatsächlich.
Du brauchst Input halt auch, ne?
Absolut. Und ich habe auch tatsächlich nicht so gut geschrieben, als wenn ich alleine geschrieben habe. Und dann einfach ist echt sehr, sehr auf die, also tatsächlich im Nachhinein sehr blauäugig, naiv, aber hat geklappt. Bin dann nach Berlin gegangen und dann mich einfach bei allen Magazinen vorgestellt, wo es nur möglich war. Also ich glaube, so komplett Berlin kennt mich jetzt.
Wirklich. Eine Mappe und, von dir auf dem Tisch.
Ja, genau, jeder. Und und dann habe ich einfach angefangen, und den Tipp kann ich auch wirklich jedem geben, nicht ans Geld zuerst zu denken. Also vorschlagen, so hey, das und das bin ich. Also hey, ich bin Maria und ich mache das und das. Und ich habe mega Lust, für euch zu arbeiten. Was kann ich machen? Wo kann ich unterstützen? Was kann ich tun? Und versucht da irgendwie so mit Engagement irgendwie ranzukommen und habe auch irgendwie kleinere Magazine zuerst irgendwie fürs 030-Magazin, das war ein Stadtmagazin in Berlin, für die ein paar Beiträge geschrieben mit Vergnügen. Das ist ein Online-Stadtmagazin. Und dann, also quasi so ein Blog, genau. Und für die, und dann ging es irgendwie so weiter. Das Gute ist halt, je mehr Referenzen du sammelst, desto mehr kannst du dann halt auch später nachweisen. Und dann konnte ich halt auch irgendwie größere Aufträge reinbekommen. Wie zum Beispiel, dann habe ich für die Neon geschrieben, für den Stern und für Refinery 29. Also ganz, ganz viele Magazine. Und dann quasi, dann sammelt man sich so sein Portfolio und bildet, kann man sich quasi so hocharbeiten. Mhm. Und der erste Auftrag kam dann rein als, ich komme ursprünglich aus Moskau, also ich bin hier aufgewachsen, okay, aber spreche auch Russisch. Und dann war es ganz witzig, das war echt Glück, dass zu der Zeit von CDF, also Konstantin Film, jemanden gesucht hat, der russischsprachig ist und Filmerfahrung hat. Weil ich auch quasi Film studiert habe, dachte, okay, bewerbe ich mich. Aber da habe ich nie damit gerechnet, dass ich genommen werde. Nie. Und das war der Film In Zeiten des abnehmenden Lichts. Also der lief vor 3 Jahren im Kino. Mhm. Genau, und dann wurde ich angeheuert quasi als Dialogcoach. Und ich wusste vorher gar nicht, dass dieser Beruf existiert.
Ich musst du mal erklären, was macht man da?
Genau, genau. Also Dialogcoach ist quasi jemand, der mit bei der Stoffentwicklung, also im Russischen, hilft. Also es gibt quasi das deutsche Drehbuch und es gibt Parts, die auf Russisch geschrieben werden. Und die Crew quasi spricht kein Russisch und der Regisseur quasi nicht. Und ich komme quasi rein von außen und helfe, die Drehbücher zu übersetzen, aber auch zu überlegen, okay, was macht Sinn, wie zu sprechen und wie würde man das am besten ausdrücken auf Russisch. Und bin quasi komplett fürs Russisch verantwortlich. Und das Witzige ist dann nicht nur in der Stoffentwicklung, aber auch quasi in der Nachproduktion, also in der Postproduktion, sozusagen auch mithelfen bei den Voice-Over-Texten, also bei den Untertiteln mithelfen, die zu entwickeln, nochmal überlegen, okay, müssen die kürzer sein, wie kann man das mal anders umformulieren, wie kann man das nochmal irgendwie anders, oder man möchte das und das sagen, würde man das auf Russisch sagen, wie würde das ein Russe ausdrücken, ne? So in der Richtung.
Ja.
Aber auch vor Ort direkt am Set, weil, und das war echt anstrengend, Silvester Groth, also der Schauspieler, der hat sehr, sehr viele Parts auf Russisch gehabt. Und er spricht aber kein Russisch. Das heißt, ich habe mich 3 Monate mit ihm zusammengetroffen und ihm quasi wirklich die Phonetik und die Aussprache beigebracht, damit das klingt. Es sollte schon so klingen, dass es quasi ein Deutscher ist mit russischem Akzent. Klar, ich könnte nicht den Akzent ganz rauskriegen, also 3 Monaten.
Klar.
Ne? Aber schon jemand, der Russisch spricht, das war die Rolle. Und genau, dann saß ich mit ihm 3 Monate und habe also alles aufgezeichnet mit ihm zusammen und überlegt und Aufnahmen ihm gemacht, damit er das immer selber hören kann. Alles durchgegangen, die ganzen Texte. Und es war schon ein Batzen. Also es war sehr, sehr viel Text. Also, und ja, das, und dafür war ich quasi verantwortlich, auch vor Ort dann zu helfen und immer nachzuprüfen, zu sehen, okay, wie wurde das jetzt gesprochen? Kann man das nehmen? Kann man den Take nehmen oder nicht? Und das ist schon sehr, sehr spannend. Das ist ein spannender Beruf.
Das gibt es aber auch nicht immer, ne, bei Filmen, dass jemand dort vor Ort ist und sich dann eben so als Coach einbringt und sagt, so musst du das sprechen, so macht das Sinn, so würde das ein Native Speaker machen. Weil ich denke jetzt gerade so an so Serien, How I Met Your Mother hat ja auch so einen Part, wo es da den Deutschen gibt. Ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast, aber da gibt es ja auch den Deutschen. Wenn man das im englischen Originalton sieht, dann staunt man so ein bisschen, wie das zustande gekommen ist, weil das ja absolut Schwachsinn ist, was der da redet.
Ja.
Also scheint dann auch nicht immer so zu sein, dass Filme oder Serien so jemand konsultieren.
Genau, also tatsächlich ist es immer so Produktionskosten, ne? Also ich glaube, es ist, glaube ich, wie in allen Berufen so. Ne? Manchmal denken alle so, bei dem Grafiker, das mache ich mal schnell alleine.
Achso, das mache ich selber schnell.
Ja, genau. Oder beim Text, ich trage mal schnell alleine. Oder keine Ahnung. Oder genauso ist es halt auch bei dem Dialogcoach, ne? So, dann machen wir einfach, keine Ahnung, irgendwie selber. Die Freundin von meiner Bekannten, die kann irgendwie das schnell machen. Und dann ist es halt dementsprechend logisch, ne? Dann kommt das halt auch so rüber. Und das versuche ich auch irgendwie allen Produzenten zu erklären. Wenn das ein Native Speaker hört, dann ist das nicht gut, ne? Vor allem im Kino irgendwie. Sollte schon, daran sollte nicht gespart werden, weil es die Dramaturgie ändert weil es die, ne, wenn das, dann hört man es. Und das sollte schon authentisch rüberkommen. Und das war jetzt eine große Produktion. Einfach, ne? Voll, voll. Das ist halt auch wieder so, sag ich mal, perfektionistisch, aber für mich ist es halt absolut verständlich, wenn man an den Ecken nicht sparen sollte. Also, ne?
Ja, gerade bei so Filmen, wo man so möglichst nah, also realistisch sein möchte.
Absolut, schade, am Charakter, genau.
Wenn man es dann daran merken würde, wenn man jetzt zum Beispiel die Sprache spricht oder so.
Genau. Absolut. Ja. Und das ist eine große Produktion. Ja, genau.
Was war denn so in der ersten Zeit, gab es da so Dinge, die dir besonders geholfen haben, als du dich selbstständig gemacht hast? Irgendwelche, weiß ich nicht, hast du dich auf, in Berlin ist die Szene ja sowieso, da ist ja jeder Zweite irgendwie selbstständig mit, ja. mit irgendwas. Hast du dich da bewusst für Berlin entschieden, weil du dich selbstständig machen wolltest, oder gab es einen anderen Grund und hast du das dann so genutzt dort?
Ja, ich bin nach Berlin tatsächlich gegangen, weil ich wusste, okay, die Filmszene ist groß und wenn ich quasi schreiben möchte, dann ist es, also ja, es gibt viele Autoren hier, aber ich wusste, okay, wenn dann hier. Mhm. Und tatsächlich, also das quasi zum Dialog-Coaching nochmal, das Ding ist halt, dass die Arbeit sehr, sehr spannend ist. Natürlich werden aber nicht so viele russische Filme produziert. Das heißt, wenn die paar Filme, die produziert werden, dann werde ich angerufen. Aber davon kann man ja auch nicht leben. Das heißt, ich musste mir noch was anderes überlegen, was ich machen möchte. Mhm. Und dann war mir klar, okay, dass ich in Richtung Texten gehen möchte und halt Magazine schreiben. Und dann habe ich halt, okay, das Text, also ne, das Feld kann sehr, sehr breit sein. Wo finde ich sie? Und dann hat es mir sehr, sehr gut, also geholfen, in Coworking Spaces zu gehen und wirklich halt sehr, sehr aktiv Networking zu betreiben. Also wirklich auf sehr, sehr viele Events. Und es gibt halt sehr, sehr viel hier.
Ja, eben. Da ist ja wirklich jede
zweite. Also in Berlin, ja. Mich zu vernetzen. Voll. Also das hat mir sehr, sehr gut geholfen, weil am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, dass es halt irgendwie auch so viele Events hier gibt und so viele Coworking Spaces. Und ich habe sehr, sehr viel alleine gearbeitet. Weil man, das ist halt auch so das Ding, dass man sich dann irgendwie sehr isoliert als Freelancer.
Ja.
Aber ja, auch ein Tipp auf jeden Fall, rausgehen, mit Menschen austauschen, fragen, wie die es machen und einfach so ein bisschen Inspiration einholen.
Also das hat mir sehr geholfen. Das ist Kreativen sowieso wichtig, dann, dass man
ja, ne, absolut, Inspiration absolut.
Kriegt von anderen.
Ja, absolut, auch wieder die Balance. Ne? Also das, ne, nicht zu extrem, nicht zu viel, also halt nur, weil sonst bleibt man sehr unfokussiert, wenn man zu viel auf andere hört und sehr, sehr viele Meinungen sich einholt, ne? Aber auch nicht zu viel alleine. Es ist halt immer wieder so, wir kommen immer wieder auf diese Balance. Also das habe ich gelernt in meiner Selbstständigkeit. Also so, Networking-Events, alles cool, alles total schön und Coworking-Spaces und mit Leuten austauschen, aber man sollte sich auch nicht irgendwie zu sehr ablenken lassen und dann den Fokus verlieren. Ne?
Den Freelancer-Podcast gibt's auch bei Instagram unter @freelancerpodcast. Dort bekommst du regelmäßige Insights und Tipps und du wirst als Erster über kommende Folgen und Gäste informiert.
Ja, wenn man immer nur das macht, was andere sagen, dann
genau,
hat man
auch kein Alleinstellungsmerkmal. Genau.
Ja, stimmt. Es gibt immer irgendwie eine Sache, die sich durch die Folgen so wie so ein roter Faden zieht. Heute ist es einfach, dass man die Balance.
Genau. Zen. Meditation. Genau.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber.
Okay.
Wie sieht denn dein Alltag so aus? Also hast du überhaupt sowas wie einen Alltag oder ist das dann von der Produktion komplett abhängig, was du gerade machst? Wahrscheinlich.
Ja, also tatsächlich manchmal, wenn eine Produktion anruft und anfragt, dann, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt so viel, also ich mache vielleicht 2-3 im Jahr, dann ist man quasi geblockt für 1-2 Monate komplett, dann ist man raus. Sonst ist aber der Alltag relativ entspannt. Ich versuche meine Woche vorzuplanen und gehe dann entweder ins Coworking Space oder arbeite im Homeoffice und ja, gestalte mir das halt eben sehr, sehr flexibel. Also wirklich, ja, weil mir Freiheit sehr, sehr wichtig ist beim Schreiben. Dass ich einfach im Café arbeiten kann oder wie gesagt im Coworking Space, Homeoffice und mir entweder, also auch schaue morgens, okay, wie ist mein Tag heute, wie geht's mir jetzt, was kann ich machen, wie funktioniert, also vielleicht, ich kann halt nicht jeden Tag wie so eine Fabrik, also so, ne, halt einfach so kreativ, bam, 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 so die ganze Zeit loslegen, sondern okay, dann fange ich etwas mit etwas Leichterem an oder versuche so ein bisschen mehr auf mich zu hören, auf meine Bedürfnisse. Wenn es mir jetzt gerade irgendwie in dem Sinne schwerer fällt, dann vielleicht mit etwas Leichterem an, wie irgendwelche Aufgaben zu erledigen, keine Ahnung, Buchhaltung oder so.
Etwas Leichteres.
Genau, Finanzamt.
Die Buchhaltung. Das machst du also, um runterzukommen, ja? Was du Buchhaltung.
Ja, aber da muss ich halt quasi mein Gehirn nicht in dem Sinne, ne? Ist halt irgendwie nicht so kreativ irgendwie schreiben, sondern etwas leichter in dem Sinne einfach nur was abarbeiten. Irgendwie so Telefonanrufe oder ja, etwas, stimmt. Keine Ahnung. So, ne? Und dann versuche ich mir das irgendwie so zu koordinieren, dass ich das erstmal erledige und dann so meine kreative Phase vielleicht am Abend. Und dann ist es wirklich so, wenn es dann richtig läuft am Abend, dann und im Flow bin, dann kann das auch spät werden. Weil dann weiß ich, okay, dann bin ich lieber fertig. Und es ist halt sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Bei mir finde ich, so diesen perfekten Moment anzupassen, okay, jetzt werde ich diesen perfekten Artikel schreiben. Das hängt sehr, sehr viel auch so vom Gemüt ab.
Das ist was man immer wieder hört von Kreativen, ne?
Ja, also dieses, ja,
und es gibt keine festen Arbeitszeiten. So
nein,
so.
Nee.
Ja, wenn es dann kommt, dann ist es halt da, ne? Diese Inspiration oder was auch immer, diese Idee.
Voll. Und am Anfang hat mir das sehr, sehr Angst gemacht, dass man nie so richtig kalkulieren konnte. Ja, weil jeder gesagt hat so, ja, Maria, kalkulier doch einfach, mach doch das und das. Ich so, ja, ich weiß, wie ich das kalkulieren soll. Wie soll ich meine Kreativität irgendwie in Stunden einteilen, keine Ahnung. Finde ich immer noch schwierig, weil manchmal fällt mir das sehr, sehr leicht, irgendwie was zu schreiben, manchmal sehr, sehr schwer. Total Gemütssache, ne? Also.
Gibt es ja auch sowas wie eine Angst, dass man, naja, also jemand, der zum Beispiel vom Handwerk her irgendwas macht, wo es überhaupt nichts, also diese kreative Variable gar nicht gibt, der weiß halt, okay, ich mache was, das mache ich immer so und das werde ich auch dieses Mal wieder gut machen.
Genau, absolut.
Ne, und du weißt halt nicht, ob dir dieser Einfall kommt oder dass es eben der Flow dann da ist oder so. Hat man da, gibt es diese Angst, dass du dann nicht abliefern kannst?
Okay. Ja, die Angst gibt es immer und ich habe auch mit vielen Regisseuren geredet, vielen Autoren, die wird es auch immer geben. Die geht nicht weg, die geht nicht weg. Es ist aber wieder, da kommen wir wieder, Jannik, zu unserer Mitte, zu unserer Balance. Und auch dieses,
schön, dass du das so durchführst. Ja.
dass man immer mit sich selber konfrontiert sein wird in seinem ganzen Leben und immer mit seinen Dämonen in seinem Kopf. Und entweder lässt man sich von denen übermannen oder nicht. Und einfach sich so ein bisschen zu kontrollieren und die Angst an die Hand zu nehmen und sagen so, ja, cool, aber ich brauche dich jetzt gerade nicht und ich mache mein Ding. Und und einfach so quasi damit umzugehen und einfach dann darauf zu vertrauen, dass man es einfach normalerweise kann und dann es abliefern kann in dem Moment. Weißt du, was ich meine?
Vor allem kannst du dann vor dir auch voll gut rechtfertigen, dass du irgendwelche Sachen machst wie, keine Ahnung, in Freizeitpark zu gehen oder was auch immer dir, oder ans Meer zu fahren oder
genau,
so,
genau. Dass
man solche Sachen, ist ein Betriebsausflug, ich muss jetzt wieder Input haben.
Ich chill jetzt kurz irgendwie, ne, in Ibiza am Finanzamt, so,
genau.
Betriebsausgabe und hier chillen, Champagner, ja, klar, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, in der letzten E-Mail oder sowas hattest du geschrieben, Grüße aus Portugal.
Genau. Das ist aber wirklich wichtig, wirklich. Und ich kann dir auch wirklich versichern, dass ich besser arbeite, wenn ich nicht irgendwo eingesperrt bin. Also deswegen hat das für mich auch überhaupt nicht funktioniert, Festanstellung. Ich wusste, okay, ich bin kreativer, ich schreibe viel, viel besser, das habe ich mir selber gemerkt, wenn ich einfach die Freiheit habe, morgens aufzustehen, wann ich möchte und dann mir da Zeit zu lassen oder eben, also mit Deadlines komme ich auch gut klar, aber das Ding ist halt für mich, das Schreiben irgendwie so eine Leidenschaft und es muss irgendwo mit Freiheit verbunden sein. Ich habe immer so großen Respekt, wenn ich Autoren kennenlerne, also wirklich Drehbuchautoren oder Texter auch, die dann Vollzeit arbeiten. Wo ich mir denke, ich funktioniere so gar nicht. Also ja, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, weil dann muss man irgendwie jeden Tag abliefern, jeden Tag schreiben. Finde ich interessant auf jeden Fall.
Es gibt bestimmt auch Betriebe, die dann Bewusstsein für entwickelt haben und dementsprechend die Arbeitsbedingungen anders gestalten, aber wahrscheinlich ist das einer aus 10 oder so.
Ja, ich habe mich mit vielen, also Drehbuchautoren unterhalten und dann, die sagen halt, das ist dann echt schade, aber dann ist es, und das ist genau, was wir am Anfang auch schon besprochen haben, dass man dann leider weniger dann so ein bisschen das weniger dann persönlich nimmt, ne? Dass man so ein bisschen Abstand nimmt vom Beruf und nicht mehr so viel Herzblut reinsteckt in ein Projekt. Und ja, dann einfach quasi wie so eine Maschine einfach so abrattert, jedes Drehbuch, jedes Skript, irgendwie so Serie einfach so. Und ja, und dann ist es quasi nicht mehr, sondern einfach nur jede erste Idee, die kommt, dann ist es Papa. Also wird quasi einfach nur abgeliefert. Mhm. Was schade ist.
Ja, man kann sich seine Leidenschaft auch kaputt arbeiten, oder?
Genau, also, genau. Voll.
Wenn man dann anfängt, in solche Schematas zu gehen, wo man das dann auf Knopfdruck alles liefern muss, dann hat man auch irgendwann keine Lust mehr, sich, wenn es vielleicht vorher sogar ein Hobby war, hobbymäßig damit zu beschäftigen. Und dann kommt vielleicht ein cooles Buch nicht raus oder so, woran man gerade arbeitet.
Ja, ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, weil sehr, sehr viele Unternehmen setzen dann auf Quantität. Als dann Qualität, dann auch wirklich auch nochmal Zeit zu geben und dann zu sagen, okay, nimm dir die Zeit für eine gute Idee und dann was Gutes rauskommt. Ja, was ich auch teilweise sehe, ne? Also wenn man jetzt, keine Ahnung, Serien oder so anguckt, deutsche Serien, wo ich mir auch denke, so, okay, hätte man jetzt irgendwie auch den Plot interessanter irgendwie gestalten können. Aber nachvollziehen, wenn es halt so schnell funktionieren muss, dann wird halt ganz, ganz schnell einfach runtergerattert. Aber so, also ich versuche mir das einfach irgendwie auch wieder, die Balance, ne, Janik, die Balance, da sind wir wieder.
So ich weiß gestalten. Schon, was, wie ich diese genau, Folge nennen werde.
genau. Herzustellen zwischen irgendwie Spaß zu haben am Beruf, aber immer noch einen Anspruch an sich zu haben.
Ja.
Ja,
das ja, ist vielleicht richtig. Auch eine schöne Sache, was, wenn jetzt jemand zuhört, der Leute beschäftigt in einem kreativen Bereich.
Ja, absolut.
Denkt mal drüber nach.
Ja, vielleicht können wir die Welt verändern heute, ja.
Genau. Oder sie laufen alle in die Selbstständigkeit, da hätte ich auch keine
Probleme. Ja, oder
so. Gibt es Dinge, die du heute anders machen würdest, so im Rückspiegel? Das soll man ja eigentlich nicht machen, weil man ja auch sagt, ja, das sind Erfahrungen, die du machen musst. Aber wenn du jetzt nochmal reflektierst, was würdest du anders machen?
Also ich finde es gar nicht so schlecht, blauäugig irgendwo reinzulaufen, weil im Nachhinein fand ich sehr mutig, irgendwie mich gar nicht so richtig darauf vorzubereiten und einfach hat es sehr, sehr gut funktioniert. Wie gesagt, halt vom ersten Film dann mehrere Filme, von einem Magazin zu mehreren Magazinen, von einem Kunden irgendwie Texten, viel, also ne, Texteaufträge, alles schön und gut, ohne Plan, aber schon sich Gedanken zu machen zu Versicherungen, ne? Also es gibt, wie gesagt, Künstlersozialkasse für alle Kreativen da draußen. Es gibt Künstlersozialkasse, die ich sehr empfehlen kann. Und solche Sachen wusste ich nicht am Anfang. Ich wusste nicht, wie macht man, wohin mit mir, ne? Wie wende ich mich an die, was muss ich machen? Und auch viele Fehler gemacht. Also auch, ne, also mit Einschätzungen, wie welche Versicherung gehe ich, auch mit Finanzamt oder einem, ja, ich glaube, das hat jeder wirklich gesagt, dass man es sehr, sehr unterschätzt. Also obwohl ich wusste, okay, was meine Eltern alles machen und so, klar war mir das als Kind aber nicht richtig bewusst, kommt man plötzlich komplett auf sich alleine gestellt, ne?
Und, stell dir mal vor, man würde als Kind dann so in Buchhaltungssachen Experten sein. Andere Kinder spielen irgendwie mit Lego oder so und du genau, und baust da die eine Überschussrechnung. Genau,
also Prinzessin ist sehr unrealistisch. Also Einnahmeüberschussrechnung, nee.
Die Kosten-Nutzen-Rechnung sagt, das ist unrealistisch.
Oh mein Gott, nee, ich bin kein Creep oder so, also so, nee. Okay. Ja, also ich habe dann viele Fehler damit auch gemacht. Das war auch so klassische Geschichte zum Beispiel, dass ich dann nicht gemerkt habe, dass ich über den der Kleinunternehmerregelung war. Und dann, oh mein Gott, das war so eine Katastrophe. Da musste ich irgendwie so 40 Rechnungen nochmal schreiben an meinen Kunden. An alle meine Kunden, ja. Und quasi nochmal nachfragen, so, oh, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Könnt ihr mir bitte die Umsatzsteuer nochmal? Also niemand fand das schlimm, weil die gesagt, das kommt sehr, sehr oft vor. Also ätzend, da nochmal zu sitzen, irgendwie 3 Tage lang und dann alles zu korrigieren, alles durchzugehen und solche Fehler hätte man vermeiden können, wenn man sich irgendwo ein bisschen besser vorbereitet hätte oder, sag ich mal, achtsamer mit seiner Buchhaltung gewesen wäre.
Ja.
So. Was ich aber auch alles, wie gesagt, wie du gesagt hast, nicht schlimm, weil man alles, also man lernt draus.
Woher sollst du das auch wissen?
Genau.
Also
genau.
Ehrlicherweise. Es gibt ja leider keine Bildungsorgane dafür.
Genau. Und es ist auch alles so ein Vorurteil, aber stimmt schon, irgendwo ist es ein Klischee. Autoren sind halt einfach irgendwie, ist alles kreative Menschen, ne? Also so Ordnung und alles muss man sich dann erstmal beibringen und nicht chaotisch zu sein, weil man mit den Gedanken irgendwie ganz woanders ist. Genau. Und das kann man aber alles erlernen, Selbstdisziplin. Und so ein bisschen für sich so einen Alltag zu gestalten, wo es gut funktioniert.
Ja, ich frage das eigentlich auch nur deswegen, weil ich, also nicht, dass ich dann will, dass die Leute daraus lernen vielleicht und sagen, ha, jetzt mache ich den Fehler nicht, weil Maria hat gerade erzählt, dass sie den Fehler gemacht hat und jetzt weiß ich, dass man den machen kann, diesen Fehler. Also ich glaube, es ist allen klar, dass man dass man sich verschätzen kann bei sowas, sondern eher um zu zeigen, okay, jeder hat diese Sachen gemacht.
Absolut.
Man sollte weniger Angst davor haben.
Ja, voll, voll. Und auch wenn, das hört sich alles am Anfang so schlimm an. Also irgendwie, ich habe viele Freunde in der Festanstellung und so, oh mein Gott, Maria, jetzt musstest du alles nochmal. So, ja, aber also ich bin jetzt nicht davon gestorben oder so, ich habe es überlebt. Nee. Ne? Also, klar, überhaupt nicht schlimm.
Bist nicht wegen Steuerhinterziehung irgendwie ins Gefängnis
gekommen? Nee, also. Nee, noch nicht. Spaß, Spaß, so, nochmal klargestellt.
Genau, Finanzamtsleute, die bestimmt schon zuhören. Das ist eine Goldgrube für die. Hier werden regelmäßig Steuerhinterzieher genannt.
Nein, ich bin nach Portugal, die Visa mein Champagner trinken. Janik, vermies es nicht. Ja.
Ja, nach Portugal absetzen ist auch eine Idee, ne? Da ist doch
Stimmt. Ja. Genau, aber das ist eine andere Folge.
Das ist dann für den Steuerhinterzieher-Podcast.
Genau, richtig.
Okay.
Richtig.
Maria, es bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Du weißt bestimmt schon welche. Es geht um den ultimativen Tipp für alle Freelancer, wenn du das ganze Wissen, was du gesammelt hast, nur auf einen Tipp beschränken darfst.
Keine Angst zu haben. Also, es ist so, also alles ist total cool, wenn man irgendwie sich vorher überlegt und keine Ahnung und einen Businessplan erstellt. Aber einfach machen. Einfach machen. Mhm. Weniger nachdenken, weniger auf seine Dämonen hören und immer den Ausgleich finden, immer. Und auch wenn sehr, sehr viele, das habe ich auch total gelernt, einem etwas ausreden, immer noch für sich, wenn man es wirklich etwas machen möchte und ja, viele denken, okay, es wird nicht funktionieren und keine Ahnung, es trotzdem machen und ausprobieren. Mhm. Es gibt immer irgendwie einen Weg zurück. Und es ist nie etwas so extrem. Also ich finde in unserer Gesellschaft immer alles so extrem. So, oh Gott, und dann verlierst du das und dann wirst du das nicht machen. Also ich habe es einfach gemacht. Und dann, wenn nicht, dann hätte ich etwas anderes probiert. Aber es hat funktioniert. Und man kann sich einfach ein Limit setzen und sagen, ich probiere es selbst mit der Selbstständigkeit. Und setze mir irgendwie, keine Ahnung, ein paar Monate, Jahre. Und wenn es gut läuft, dann läuft es gut und wenn nicht.
Ja, manchmal hilft es, sich zu überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ne? Und dann
genau,
man
genau.
Ja, also.
So schlimm ist es nicht. Also, wir dramatisieren so viel. Also, ich meine, ich bin Autorin, ich dramatisiere auch viel. Aber,
das ist dein Beruf, ja.
Genau. Aber irgendwo so ein bisschen das Drama rauszunehmen und zu sagen, so, okay. Also, man wird jetzt nicht, auch wenn man jetzt denkt, okay, ich werde jetzt obdachlos und dann werde ich irgendwie, keine Ahnung, und dann werde ich unter der Straße.
Ja, wirst du ja nicht. Ne?
Ja, nein, also es wird immer irgendwie gut gehen und man findet immer irgendwie eine Lösung. Dann wird alles gut. Genau. Happy Ending.
Ja, genau. Ja, ich meine wirklich, wir hier im Westen, was ist das Schlimmste, was passieren
genau,
kann?
Genau, richtig, so. Richtig, absolut.
Das ist immer noch für viele andere auf der Welt ein sehr entspanntes Leben. Also ich glaube, ne?
Toll,
wir haben ein Sozialsystem, was uns auffängt und so.
Toll.
Easy.
Easy.
Okay. Es ist natürlich auch immer jetzt, ich will gar nicht so, also es gibt vielleicht auch Leute, die zuhören und sagen, ich habe Kinder, ich muss für Leute sorgen, das kann ich mir nicht leisten, wenn dann was passiert.
Ja, absolut.
Es gibt immer Fälle, wo das nicht zutrifft und wo man nicht so einfach sagen kann, aber ich glaube, man spricht für die meisten, die zuhören, es ist nicht so schlimm, wenn es schief geht.
Genau, weil man kann sich ja immer noch in dem Sinne einfach mal ausprobieren. Man kann ja einfach zum Beispiel von Vollzeit auf Teilzeit gehen und dann mit der Selbstständigkeit ausprobieren. Und dann, wenn es nicht funktioniert, sagen, okay, gut, dann gehen wir wieder auf Vollzeit. Oder und langsam. Man muss es ja nicht so radikal machen wie ich. Also es muss ja auch, ne? So einfach, es hat funktioniert, aber es ist jetzt nicht mein Tipp an alle. Es kann funktionieren, es muss nicht. Aber einfach wirklich weniger nachzudenken, weil das beobachte ich bei sehr, sehr vielen. Immer so, ja, ich weiß es nicht, ob ich es machen soll und mit der Selbstständigkeit und ob es so gut funktioniert. Ja, probier es einfach. Ja. Mach einfach und dann läuft das schon stimmt. Irgendwie.
Das stimmt. Es ist auch, man kann sich da mehr Stress machen als notwendig. Es ist,
absolut,
es ist
absolut.
Es ist nicht total. So eine Wissenschaft, wie man denkt, auch wenn wir da im Podcast vielleicht es so aussehen lassen. Es
ja, nicht. Ja. Weniger, wirklich, also mein Tipp, weniger nachdenken. Weniger nachdenken. Ja. Und mehr gesunde Gedanken.
Ach, guck. Ja. Jetzt hätten wir fast 4 Wochen hintereinander denselben Tipp gehabt, aber du hast es gerade noch in letzter Sekunde verhindert. Nämlich genau, dieses Machen war jetzt 4 Wochen hintereinander der Tipp, glaube ich. Echt? Ich weiß gar nicht, ob es in dieser Reihenfolge am Ende auch veröffentlicht machen. Wird. Ja. Wir produzieren ja gerade vor, aber es ist zumindest in den letzten 4 Aufnahmen der Tipp gewesen.
Ja, Machen und Balance. Das ist das Fazit von heute, Yannick.
Okay. Ja. Man muss sich aber für eins entscheiden, weil der Tipp am Ende ist immer nur ein Tipp. Ne? Also,
ach so, ja, ich habe jetzt irgendwie so 500 Tipps genannt.
Ja, das passiert häufiger, du wirst dich wundern.
Ja. Oh, ein Tipp?
Nein, alles gut.
Nein, da, okay. Okay.
Passt, ist so abgewunken. Ja, Maria, vielen Dank, dass du hier warst.
Danke dir, danke euch.
Ja. Magst du unseren Hörern nochmal sagen, wo sie dich finden? Was gibt es an Profilen, wo die stalken können oder Portfolios?
Bitte.
Oder
ja,
so?
Bitte. Ja. Also ganz einfach eigentlich auf meiner Homepage, mariamurnikow.com. Mhm. Genau, da bin ich für alle Texteaufträge offen. Meistens schreibe ich, wie gesagt, für Fintech und Lifestyle-Branche.
Da ist noch ein bisschen was zu tun. Ja.
Und alles Mögliche von Social Media Strategie, Content, genau, einfach auf meiner Homepage mal angucken. Und ansonsten auf Instagram mein Profil Maria Mornikow.
Du hast uns ja die Shownotes gesendet.
Genau,
ich pack das alles rein.
Ja, das wäre cool, genau.
Dann könnt ihr da einfach mal reingucken und euch durchklicken.
Genau, und genau, ich freue mich über Zuschriften, über alles mögliche, Fragen, vielleicht angehende Autoren oder so. Ich freue mich, wenn ich helfen kann.
Ja, ich glaube, da haben wir viele Hörer. Also ich glaube, so dieses Texter-Dasein macht viel aus in unserer Zuhörerschaft. Ich glaube schon.
Ja. Also auf jeden Fall, ich freue mich, mich mit Leuten auszutauschen. Deswegen schreibt mir gerne bei Instagram oder eine E-Mail oder so. Genau.
Alle in die DMs sliden.
Genau.
ja, Maria, vielen Dank nochmal. Schöne Folge danke geworden. Ist ein, hatten wir haben ja dieses Texter-Thema schon sehr häufig, aber bei dir ist es ja einfach eine ganz andere Story dahinter und eine ganz andere auch Intention gewesen, warum du das mal gemacht hast. Insofern sehr schöne Folge geworden. Ich glaube, da sind viele, viele Mehrwerte, ja. Ist viel Mehrwert drin für unsere Hörer und ja, wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann guckt doch mal vorbei in unserer Facebook-Gruppe. Heißt Freelancer-Kooperation und Austausch, könnt ihr nicht verfehlen, wenn ihr das bei Facebook eingibt. Wir haben auch einen Slack-Workspace, dessen Link jetzt endlich funktioniert. Sorry an die Leute, die da Monate schon auf, ihr sagt aber auch nichts, auf den Dead-Link klicken. Naja, wir haben da, glaube ich, schon mal eine Mail bekommen, aber es ist jetzt auf jeden Fall behoben. Da könnt ihr euch auch mit anderen Freelancern austauschen, belebt den Channel da gerne ein bisschen, das ist ein bisschen ruhig da. Und wenn ihr euch selbstständig machen wollt in diesem Jahr, in den nächsten 4 Monaten ungefähr, dann würden, haut uns doch mal an per, was auch immer, Instagram, DM, Mail an mail@freelancerpodcast.de, freelancer-podcast.de. Wir machen oder produzieren dieses Jahr eine kleine Serie über das Freelancer-Dasein und wollen eine Freelancerin oder einen Freelancer dabei begleiten, wie es so ist, sich in Deutschland selbstständig zu machen und was einfach diese ganzen bürokratischen Hürden angeht und alles Mögliche. Ja, und wenn du Lust hast, dass wir dich dabei unterstützen, mit Ressourcen, mit Netzwerk und Podcast-Auftritt und alles und dich dann mit der Kamera dabei begleiten und du möglichst aus dem Raum Hamburg kommst, weil wir müssen halt mehrmals im Monat drehen und das wäre irgendwie uncool, wenn wir da immer nach München oder so müssten. Ja, schreib uns gerne, dann produzieren wir gerne mit dir diese Serie in den nächsten Monaten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao!
Vielen Dank fürs Hören. Hast du Feedback zur Show? Dann erreichst du uns unter mail@freelancer-podcast.de oder auf Instagram unter @freelancerpodcast.